Der Antenne Schlager Star Talk. Die größten Stars, die besten Geschichten.
Neue Woche und Zeit für eine neue Podcast-Folge. Und ich weiß, ich habe das ja hier öfter schon mal gesagt, die große Challenge ist, wenn Freunde zu Besuch sind. Und die heutige Künstlerin, die ist wirklich seit vielen Jahren eine Freundin von mir, seit 14, um genau zu sein. Sie hat in diesem Jahr sogar meine große Geburtstagsparty für mich organisiert. Und ihr Sohnemann hat genau einen Tag nach mir Geburtstag. Also damit sind wir auch schon ewig verbunden. Denn ich weiß noch genau, wie sie mir vor ein paar Jahren zum Geburtstag gratulierte und dann gesagt hat, ich bin übrigens im Krankenhaus, kann sein, dass ihr am selben Tag Geburtstag habt. Die Rede ist von der wunderbaren Annemarie Eifeld und sie hat ein neues Album veröffentlicht und das nach einigen Jahren Zeit, die sie sich genommen hat. Aber alle Songs sind selbst geschrieben, denn sie ist ja auch ähnlich wie Tanja Lasch erfolgreiche Songwriterin. Und über die Bedeutung der neuen Songs und wie viel da wirklich biografisch ist, hat sie mit mir gesprochen. Außerdem reden wir über Schlagerfreundschaften, ob es die wirklich gibt in diesem Business. Wir reden offen über die Bearbeitung von Bildern im Internet und die ganzen Filter, die darüber kommen, auch über Figurprobleme und Schönheitsideale, die ja damit zwangsläufig an den Tag kommen. Es geht um Social Media Hass, um Sommerhaus der Stars und den immer noch anhaltenden Hass, den sie und ihre Familie da bekommen und natürlich auch ums Privatleben von Annemarie Eifeld, um ihren Verlobten und vor allem um ihren kleinen Sohnemann und die Pläne, die sie als Familie noch haben. Also hört selbst, los geht's jetzt mit dem Gespräch. Annemarie Eifeld und ich, zwei Freundinnen, treffen aufeinander. Und auch heute habe ich wieder Besuch. Ich freue mich sehr. Neues Studio hier. Es ist immer was Neues. Dieser Podcast wandert einfach um die Welt. Und heute bei mir Annemarie Eifeld. Hallo.
Hallo Annika.
Wie schon bei Mitch Keller und Anni Perka und Tanja Lasch kann ich sagen, eine Freundin ist zu Gast. Immer sagen die Leute, die hat ja nur Freunde. Aber man muss sagen, wir sind so eine kleine Gang auch zusammen. Ja, wir haben auch WhatsApp-Gruppen. Wir machen auch Gruppenausflüge. Also man hat ja über all die Jahre dann auch im Schlager so eine kleine Herde, oder?
Ist aber auch, finde ich, genau richtig so, weil man freut sich dann auch ganz anders auf die Termine, ne? Wenn man sieht, oh, ich trete mit dem und dem auf, den ich gerade irgendwie besonders gut leiden kann, ne? Da freut man sich dann richtig drauf, so, wenn man den Henning mal wieder sieht.
Ja, Olaf Henning, Grüße.
Tanja, also das ist immer cool, wenn man dann gemeinsame Konzerte hat.
Aber was sagst du Leuten, weil bei mir ist es auch so oft, dass Leute sagen, ach naja, Schlagerbranche, aber Freundschaften gibt es in dieser Branche nicht. Jetzt, ich finde, ich gehöre jetzt auch nicht zu denen, die sagen, ich bin jetzt mit 20 Leuten befreundet, das auf jeden Fall nicht. Freundschaft ist eh nochmal ein anderes Wort, aber es gibt sie schon, die Schlagerfreundschaften. Ich meine, wir sind ja da irgendwie der Beweis, ne? Tanja Lasch und du, ihr seid schon Freundinnen und wir sind ja zu dritt auch öfter als Trio, als Verrücktes.
Ja, also für mich gibt es das auf jeden Fall. Also ich kann das aus meiner Perspektive sagen, dass ich auf jeden Fall Schlagerfreunde habe, ne, denen ich auch vertraue, ob das jetzt nun Künstler sind oder auch die hinter den Kulissen arbeiten, ne, die diversen Songwriter, Produzenten und so. Das sind schon Leute, denen ich mich auch privat öffne, ne, oder wie bei dir jetzt. Aber dann gibt es natürlich auch so Schlagerfreundschaften, die ich manchmal so von außen sehe, wo ich halt weiß, dass es fake as fuck ist. Also, ohne da Namen zu nennen, also es gibt schon diese Fake-Freundschaften, ne, wo man sich gegenseitig versucht, irgendwie dann reichweitemäßig zu helfen. Klar. Oder ne, dann so, man ist gerade im selben Management und muss halt irgendwie miteinander kooperieren.
Muss nicht tun. Was nicht immer so ist. Auch manchmal sind Menschen in einem Management auch befreundet.
Das aber ich find's aus meiner Perspektive schon, dass das möglich ist. Ne? Also dafür ist es einfach zu schön, in dem Beruf zu arbeiten und man kommt sich ja auch durch die gemeinsame Liebe zu einer Sache näher.
Und es sind ja dann auch die Jahre. Ich finde, oft machen es dann auch die Jahre über die Zeit, dass da manche Sachen so entstehen. Und ich meine, bei so gefakten Freundschaften sieht man recht schnell, wenn es ein Jahr intensiv ist und nach zwei Jahren taucht man nicht mehr gemeinsam in einer Story auf, dann weiß man, okay, entweder ist da was vorgefallen oder es war vielleicht nicht ganz so echt. Und ich meine, wir haben ja mittlerweile jetzt, gerade wenn ich an Tanja und an dich und mich denke als Trio, es gibt ja wirklich Fotos von uns. Möchte jetzt nicht sagen, wie die aussehen. Die werden auch nicht eingeblendet. Aber ich habe letztens, Annemarie Eifeld hortet das sehr gerne, ein Foto bekommen. Ich musste das dreimal ranscrollen und habe gedacht, wer sind diese drei Frauen? Ich habe gedacht, bin ich gerade 18? War ich da auch nicht. Also ich sah offenbar sehr lange sehr jung aus. Ich hatte auch gefühlt ganz kleine Mini-Augen.
Wir lachen auch teilweise
anders. Du hast kurze Haare.
Haare gehabt auf dem Bild und auch Tanja hatte ganz, ganz kurze Haare und ich dachte, sind diese drei?
Ich habe früher aus Gründen, die keiner kennt, habe ich immer so gelacht.
Ja, stimmt, auf manchen Bildern, aber ganz
wo ich mir
warum?
Denke, warum? Viel zu viel, lach doch mal nicht so. Und da sieht das Gesicht schon ganz anders aus, ne? Jetzt, wenn man einfach so gediegen lacht und einfach so lächelt, so. Und man sieht einfach normal aus und nicht, ich weiß auch nicht, naja, oh Gott, ja.
Aber auch so haben sich die Proportionen irgendwie, naja, man hat so ein bisschen, ich meine, wir sind ja alterstechnisch ein bisschen auch auseinander, aber auf dem Bild, finde ich, sahen wir alle wirklich so krass jung aus. Oder gerade auch du sahst wirklich aus wie, gestern hatte sie Abiball.
Ja.
Wir hatten noch voll andere Konturen und so blass und er ist
so blass auch.
Ja, so irgendwie so gar
das
keine.
Das war aber damals auch die Fotoqualität. Ich meine, was hatten wir? Vielleicht womit haben wir diese Fotos aufgenommen? Höchstwahrscheinlich mit irgendwelchen schlechten Handykameras.
Es gab keine Filter. Nein, das soll ich nicht auch sagen. Bin ja immer noch nicht so Filterfreund, weil mir das so anstrengend ist. Und wir kennen ja auch Leute, die Bilder optimieren. Da fehlen dann, sind da Mikrofonstangen schief oder das Fenster hinten hat Knicke drin oder es fehlen Zähne, wo ich so denke, wenn man schon bearbeitet. Meine Freundin hat letztens, die ich immer schimpfe dafür, mit ihrem hässlichen Filter, hat letzte Mal auch eine Freundin offenbar retuschiert und da fehlte der Bauchnabel.
Bitte?
Bei einem Bikini-Foto. Und da habe ich gedacht, okay, jeder, der das sieht, sieht doch, dass die Kontur so ist und dass da kein Bauchnabel ist.
Nein.
Warum?
Ich finde das ehrlicherweise komplett falsch. Also ich benutze sowas gar nicht.
Nee, nur mit den Farben, dass
ich
man eben
nur
so
mal, genau, ich mache nur, wenn mal etwas total überbelichtet ist oder so, dann ziehe ich mal, dass ich die Belichtung mache.
Genau, ich auch so, oder so. Wärme oder so. Wenn
genau,
man
oder
das so
ein bisschen wärmer gestalte. Ja. So, sowas macht man, ne? Das ist ja dann eigentlich nur eine Optimierung. Das hat ja nichts mit, verändere eigentlich komplett, was da drauf ist.
Na, gerade im Winter, da sieht man ja so blass aus. Wenn man da ein bisschen Wärme aufs Foto schiebt, sieht man zumindest ein bisschen gerade von der Sonne gepisst.
Gesünder aus, genau. Aber so dieses, ich sehe das ja auch immer, es wird sich dünner gemacht, es wird sich jünger gemacht, es werden die Zähne gebleached, es wird das Lächeln breiter gemacht, die Augen größer, die Nase kleiner,
die Lippen größer. Habe ich oft schon gesehen.
Ich finde das ganz, ganz schlecht. Ich finde es ganz schlecht, was das auslöst. Weil das Ding ist, was ja passiert, ist ja tatsächlich langfristig. Ja, das ist ja wie wenn du ein Loch in der Wand hast und die ganze Zeit einfach nur
was draufklebst.
Was drüber klebst, so leicht irgendwie, ne? Irgendwann bröckelt es immer weiter. Und so ist es, die gucken sich dann an, sagen, oh, ist das ein geiles Bild von mir. Aber eigentlich sehen die so gar nicht aus. Und dann gucken sie irgendwie morgens im Spiegel und sehen da irgendwie so eine Nebelkrähe. Oder eben auch nicht. Ne? Es sind ja auch Leute, wo ich sage, ey, die sehen super aus.
Warum machen die das?
Sind eigentlich schöne Menschen. Aber ihr übertreibt einfach und damit macht ihr euch am Ende nur selber kaputt. Und euer Selbstbewusstsein, das muss gar nicht sein, ne?
Also es ist, und ich finde es so schade, ich finde in der heutigen Zeit ist fast das schönste Kompliment, was du bekommst, wenn dich jemand sieht und sagt, boah, du siehst in echt oder so in Realität noch viel schöner aus als auf deinen Fotos.
Ja.
Wo ich immer so denke, also klar denkt man dann so kurz, wieso sehe ich auf den Fotos doof aus, wie man auch so ist, als vielleicht auch denkt, aber was für ein schönes Kompliment. Also viel schöner, als wenn Leute dich dann in echt sehen und vielleicht dann wahrscheinlich gar nichts sagen, weil sie so denken, das ist die Frau. Was für ein schönes Kompliment in einer Filtergesellschaft.
Finde ich auch. So. Ich höre das auch oft, wenn ich irgendwo bin. Also entweder höre ich immer, ich dachte immer, du bist größer. Das ist immer der erste Satz. Ja, viele denken, ich wär riesig.
Ja, weil du immer so hohe Schuhe anhast.
Ja, keine Ahnung. Und ich glaube, weil auch seit 100 Jahren in meinem Wikipedia-Eintrag steht, ich wäre 1,68 und es stimmt halt einfach nicht.
Wieso? Bist du 1,50 oder was?
Nee, ich bin 1,64 oder so. Also
na gut.
Locker 5-6 Zentimeter eigentlich kleiner. Und auf jeden Fall ist dann aber so, das Nächste, was meistens kommt, ist so, in echt siehst du nur, bist du viel hübscher als im Fernsehen oder auf Fotos oder so. Und das finde ich dann auch einfach viel schöner, weil das tut wirklich was fürs Selbstbewusstsein, ne? Wo man einfach sagt, man überzeugt die Leute einfach live und nicht, huch, wer ist denn das jetzt? Sie sieht ja ganz anders aus als auf ihren Bildern. Das finde ich halt auch immer so schade. Und wie gesagt, also irgendwann tut es dann richtig weh, ne? Wenn man sich gar nicht mehr ähnlich sieht und wenn man sich eigentlich nur noch nach dem Ich auf den Bildern sehend und sein eigentliches Ich gar nicht mehr so hinnimmt, das ist natürlich dann auch total schlimm.
Ja, und man wird auch älter und wenn man, und nee, klar, ich meine, wir, also ich natürlich nicht, aber ich meine, wir alle haben irgendwo dann an irgendwelchen Stellen mal kleine Falten und nun wissen wir alle, man kann das ja auch optimieren und das kann ja auch jeder machen, wie er möchte, weil man mit Botox oder Hyaluron, was auch immer für Späßchen macht, aber wenn man halt Bilder anfängt, so krass zu bearbeiten und dann irgendwie, ich kenne es auch von Kollegen aus dem Radio, wo du weißt, die sind irgendwie mittlerweile schon 60 und du siehst dann Plakate in der Stadt und denkst so, wer ist denn diese Person? Weil sie einfach noch glatt ist, als wäre sie noch 30. Wo ich so denke, aber dich erkennt ja keiner auf der Straße, weil du bist nun mal 60 und es ist ja auch okay, ja, dass da eine Falte ist, ist also normal. Das ist
auch völlig in Ordnung. Es setzt doch gar keiner draußen voraus, ne? Dass du
mit 60 aussiehst wie 20.
Nee, das will doch keiner. Nee. Das setzt doch auch, das erwartet doch auch eigentlich gar keiner von dir. Das ist dieses Selbstkritische, ne? Was viele haben, dieses, ich muss mich jetzt hier selber so unter Druck setzen. Völliger Quatsch. Wie gesagt, ich habe das früher auch mal gemacht. Auch so, was das Thema so Figur angeht und so, wo ich dann aber wirklich so sage, weißt du was, ganz ehrlich, am Ende des Tages ist wichtig, dass ich gesund bin, dass ich einen gesunden Körper habe. Ich werde niemals Kate Moss Maße haben.
Ja, weil du auch gar nicht die Genetik
genau, dafür hast. Genau, weil das passt, also. Es ist auch, gehört auch gar nicht zu mir. Ja. So, und von daher ist es auch völlig in Ordnung. Und dann kommen dann irgendwelche Leute, die dann irgendwie blöde Kommentare schreiben müssen und dann auch noch so hochgradig unsensibel sind nach allem, was mir in den letzten Jahren passiert ist und dann auch noch sowas raushauen wie, erwartest du gerade wieder ein Kind oder sowas, ne? Wo ich mir denke so,
muss nicht sein. Ja, aber ich finde, wir leben auch in so einer, so ein bisschen leben wir auch in einer Druckgesellschaft. Also es ist schwierig, jetzt ein Ausland damit zu vergleichen. Da müsste man da gucken, wie das medial ist. Aber ich hatte es schon oft in meinen Themen und mich hat Marianne Rosenberg auch mal vor 2 Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass es bei uns in Deutschland schon sehr alles altersaffin ist. Also das ist schon in den, es geht ja in den Zeitungen schon los, dass immer in Klammern das Alter stehen muss. Dann oft so, stimmt, ja, die 33-Jährige hat jetzt. Und dann hast du als Frau auch das Gefühl, wenn du 30 bist und du bist Single, dann ist schon, oh Gott, also wenn du jetzt nicht bald, also dann ist alles vorbei. Und wenn du aber mit 35 einen Partner schon hast seit ein paar Jahren und da ist immer noch kein Nachwuchs oder nicht der nächste Schritt, kommt da von außen wieder, oh, kriselt es, warum machen die nicht den nächsten Schritt? Also ich finde, wir sind immer in so einer sehr leistungsoptimierten und vor allen Dingen bei uns Frauen auch das Alter. Also während es bei Männern fast egal ist, weil die werden ja eh mit 40, 50 immer schöner und dann haben sie eine 20-Jährige, huhu, ist der cool, ist es bei Frauen so, oh Gott, was, du wirst 40? Na, jetzt ist aber alles vorbei. Eigentlich kannst du dir morgen,
kannst du dir morgen schon
den Sarg bestellen.
Eigentlich ist es schon mal einfach zu planen.
Oder es ist doch wirklich so, dieses... Ich weiß gar nicht, warum es gerade bei uns Frauen, wir haben einen Druck, deswegen verstehe ich auch jede 30, 40, 50-jährige Frau, die eben anfängt mit Filter, mit Botox.
Ja, klar.
Mit
ich finde es auch übelst ekelhaft. Ich sehe das ja auch immer so in den Kommentaren. Mhm. Manchmal, wenn irgendwo Artikel sind, ob das jetzt bei TikTok oder so weiter ist oder Instagram, wo man mal irgendwie raufrutscht, ob das irgendwie eine Sarah Engels ist oder ob ich das bin oder irgendwelche andere, da kommt dann, oh, die wird aber auch nicht jünger, ne? Oh, Wunder! Oh. Überraschung! Was? Breaking News! Also, natürlich! Ey, wir verändern uns alle und jeder hat eine andere Genetik, jeder hat andere Voraussetzungen, jeder hat einen anderen Lifestyle. Und selbst wenn du mit Anfang 30 schon ein bisschen schrumpeliger aussiehst als in Anführungszeichen der Rest.
Wer weiß, was du für ein Leben hattest.
Dann ist das vielleicht so, dann ist vielleicht, guck mal, ich hab PCOS, ich hab eine Hormonkrankheit. Ne? Also das heißt, für mich ist es durch Insulinresistenz, Prädiabetes, das alles, ist für mich total schwer, meine Figur zu halten. Das wäre wie, wenn du mich jetzt dann für angreifst, so, oh, der hat ja ganz schön zugelegt oder, oh, guck mal, die war aber auch mal dünner. Natürlich, guck mal, du weißt doch gar nicht, was dahinter ist.
Und der Stoffwechsel geht ja auch runter.
Oder wie, was ich ja jetzt auch bekannt gegeben habe, ich meine, du wusstest ja jetzt schon, ich war zwischendurch auch schwanger. Ich war zwischendurch leider unglücklich schwanger. Und also, da ist es völlig legitim, dass mein Körper anders aussieht. Und das muss man nicht thematisieren, da muss man mich nicht drauf hinweisen, das kann man sich denken, man kann gerne, ihr könnt alles denken, was ihr wollt. Und wenn ihr denkt, oh, die Eifel, die sieht aber ganz schön, das ist aber ganz schön Presswurst da gerade in dem Outfit, dann ist das völlig in Ordnung, aber behaltet es einfach für euch, weil das will keiner sehen, das will keiner lesen. Ich will das nicht lesen, mein Umfeld will es nicht lesen, also selbst wenn du das liest oder so, also ich merke das ja selber, wenn ich so Stories mitbekomme aus dem Umfeld von Freunden, die mir nah sind und die in der Öffentlichkeit stehen und ich merke, die werden in Kommentaren fertig gemacht, dann tut mir das mit weh, ne? Geht mir das auch nah, ne? Wo ich dann sage, ich finde das richtig blöd, wie die Leute gerade mit dir umgehen, ich finde das richtig blöd, wie die da gerade drauf reagieren und versuche dann da so ein bisschen zu stützen, weil mir das mit weh tut und deswegen, also lass es einfach. Es ist einfach komplett unnötig. Komplett. Es bringt niemanden weiter. Gar nicht.
Ja, und ich weiß auch nicht, also ich hatte das auch öfter schon in dem Podcast tatsächlich, weil Social Media ist ja nun mal so ein prägendes Thema. Wir müssen ja alle Social Media machen. Also ihr als Künstler sowieso noch mit TikTok und diesem ganzen Rattenschwanz. Ich ja selbst auch, weil auch beim Radio macht man ja Social Media. Früher hat man ja gar keine Kamera gehabt. Da war es einfach Radio. Da konnte man im Jogger und
ich musste mich jetzt fürs Radio schminken. Ja,
herzlich willkommen. Ich auch. Ich muss ständig Videos machen. Und man ist ja auch dankbar. Man macht es auch mit. Es hat ja auch was Schönes, aber die große negative Seite ist halt dieses Shaming und ich sage immer, eine Seele ist auch nur bestimmt belastbar und man weiß immer nie bei einem Menschen und deswegen finde ich das, egal ob das ein GZSZ-Schauspieler ist, die ja wirklich teilweise so einen krassen Shitstorm da alle miteinander kriegen, ob du das bist, die ihre Erfahrung gemacht hat, ob es andere Künstler aus dem Bereich sind, eine Kerstin Ott, wo dann immer auch irgendwelche bösen Sachen drunter stehen oder ach schade und der oder die ist ja immer noch da oder ach warum hat die sich denn nicht die Nase gebrochen, als sie beim Konzert von der Stange gefallen ist.
Wollte ich gerade sagen, also ich merke das bei mir, also ich kann da von mir sprechen, weil es ja auch oft an mich herangetragen wird, also beziehungsweise ich sehe es manchmal, wenn irgendwelche Leute richtig ihren kompletten Hate ablassen, weil Fans, die es gut meinen, mich dann in Schutz nehmen und ich dann markiert bin quasi da drauf und dann rutsche ich da leider manchmal in diesen Kaninchenbau rein, wo ich gar nicht rein möchte eigentlich, in diesen schmutzigen Stall an Hasskommentaren, wo ich dann zum Beispiel Sachen gelesen habe wie, wann ist ihr Todestag oder die lebt wohl immer noch, die darf wohl immer noch leben, nachdem sie sich so verhalten hat im Sommerhaus, wo ich dachte, ach so, ich wusste nicht, dass wenn man in einer Fernsehsendung mit einer Person Streit hatte, was wir übrigens, ich glaube, noch nicht mal ein Jahr später hatten wir das alle schon aus der Welt geschafft, ne? Also wir haben uns gesehen, wir haben normal miteinander geredet, für uns war das abgearbeitet, für uns war da ein Haken dran. Wäre jemals jemand auf mich zugekommen aus dem Cast und hätte gesagt, Annemarie, du wollte ich dir mal sagen, das belastet mich immer noch, ich wollte mal das und das nochmal mit dir besprechen. Gar kein Problem, weißt du, da stehe ich dann auch dahinter und sage, du pass auf, das tut mir leid und ich habe mich da falsch verhalten und das war dir gegenüber auch nicht richtig, es war dir gegenüber nicht fair, gar kein Problem, ne? Aber sowas gab es eben nicht. Wir haben alle recht gut damit abgeschlossen, außer teilweise der Zuschauer, wo ich mir denke, so was tangiert euch das denn? Ich muss mir Sachen anhören, teilweise...
Immer noch? Wie viele Jahre ist es her?
6 Jahre jetzt.
6?
Ja, oh und Gott, DSDS ist ja 17 fast.
17?
Und da kommen Leute, ja, die war ja bei DSDS, fand ich die schon so schlimm. Und Sommerhaus hat dann nochmal ihren wahren Charakter gezeigt, wo ich gesagt habe, okay, warte mal, DSDS war ich ein Teenager. Das heißt, du fandest damals einen 17. Teenager schlimm. Du fandest einen Teenie schlimm. Also ganz ehrlich, ich finde fast alle Teenager schlimm. Aber weißt du, so wie sich der ein oder andere benimmt, wenn ich das mitbekomme, ne? Wenn irgendwie jemand respektlos oder sonst was ist. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, jemanden schlimm zu nennen oder zu sagen, jemand, der als Teenager irgendwo im Fernsehen war, ist schlecht oder ist schlimm. Das steht doch gar nicht im Verhältnis zur Realität, beziehungsweise ja auch Sommerhaus, ne? Wo ich sage, so wer sagt denn, dass nur weil wir da uns von einer, was ist das Gegenteil von Schokoladenseite, keine Ahnung, Fischseite.
Naja, nicht so guten Seite halt, oder wie man es auch sagen genau, möchte.
Von einer schlechten Seite gezeigt haben, ist das doch nicht maßgeblich für unser echtes Leben. Und auch diese ganzen Mobbing-Vorwürfe, die da im Raum stehen, so schlimm wie das klingt. Aber das Ding ist, wie gesagt, wir haben das unter uns alles aufgeklärt, wir haben das aufgearbeitet, wir haben das besprochen, wir haben es abgeschlossen. Ne? Wir haben da Deckel drauf gemacht, ist gut jetzt. Ne? Das Ding ist aber, was glaube ich auch die Zuschauer und wie gesagt, soll mich jetzt keiner falsch verstehen, ich will mich da jetzt nicht rausreden oder so, aber Fakt ist einfach, ich kann aus meinem Leben nicht raus. Ich kriege das jeden Tag in meinem Leben ab. Es gehört zu meinem Leben dazu, ich kann da nicht raus. Ich kann nicht sagen, ich gehe, mir wird es zu viel. Es ist mein Leben, ich kriege es ab. Jeden Tag, wie gesagt, es geht von Drohungen über Todeswünsche, über einfach Beleidigungen.
Gerade auch, bei Facebook.
Auch schlimme, ach TikTok ist schlimmer. Auch teilweise bösartige, also auch Unterstellungen, einfach Falschaussagen, wie zum Beispiel, die tingelt von Imbiss zu Imbiss und von Möbelhaus zu Möbelhaus. Also es gibt keinen einzigen Auftritt in meiner Vita aus den letzten 5, 6, 7 Jahren, wo ich annähernd solche Auftritte gemacht hätte.
Also vielleicht verwechseln die das mit Autogrammstundentouren, die in Center sind, aber es ist ja auch kein Möbelhaus.
Genau, und heute ist, also wir sind ja jetzt aktuell auf Center-Promotion-Tournee, wo wir eben durch die Einkaufscenter gehen und
zum Albumstart war das
die neue CD vorstellen, genau. Das haben wir wirklich auch erfolgreich gemacht, waren immer viele liebe Leute da. Man darf nicht vergessen, dass das alles Menschen sind, ne? Ich werde ja richtig entmenschlicht teilweise auch in den Kommentaren, ne? Also wo dann eben steht, das Vieh gibt's immer noch. Wer hat das denn gebucht? Was will das Ding da? Also, ne, ich werde richtig entmenschlicht. Also, ich werde auf eine niedere Stufe gestellt.
Ja. Auf jeden Fall mit diesem Shitstorm. Also, ich kann es ja jetzt nur von meiner Warte auch sagen, was vielleicht auch mal eine ganz tolle Geschichte für Leute, die da sagen, ja, aber, und man kann ja, und dafür ist ja Internet da. Du weißt ja selber, unsere Kennenlerngeschichte ist ja sehr lustig. Deswegen werde ich sie heute nochmal erzählen, weil auch bei Deutschland sucht den Superstar, ich habe es damals auch geguckt und ich war auch kein Fan von Annemarie und habe das ja damals auch gesehen und gedacht, also wer ist denn sie und wie wird die denn dargestellt und wir alle kennen die Geschichte. Und damals war ich ja noch sehr jung, Anfang 20, da hat man noch nicht so viel Lebenserfahrung und ist einfach, ich war noch nicht in meiner Mitte und habe dann so gedacht, als du zum Interview kamst, wir waren zwei Moderatoren und dann habe ich zu meinem Moderationskollegen gesagt, nee, also die interviewe ich nicht. Und der war aber 20 Jahre älter und sagt zu mir, naja, aber Annika, warum denn nicht? Das ist jetzt schon unprofessionell. Und da habe ich, weiß ich noch, wie heute gesagt, na, ich kann die nichts fragen. Ich fand die so blöd bei DSDS. Ich kann ja einem Menschen keine Fragen stellen, den ich schon vorher blöd finde.
Ja.
Und dann sagt er, naja, finde ich jetzt nicht richtig cool, aber okay, mache ich allein. Und wie das Universum manchmal so spielt, ein paar Wochen später fand unser Chef dich halt dann toll und sie hat eine Sendung bekommen bei dem Sender. Und der rief mich an und sagte, so Annika, und du bist verantwortlich für die Sendung von Annemarie, für den Inhalt und nimmst das jede Woche mit ihr auf. Und ich so,
da gab es bestimmt ein paar schöne Telefonate zwischen dir und deiner Family.
Naja, er war sehr dominant. Ich habe dann so gesagt,
Mutti, was soll ich denn machen? Ich soll die jetzt produzieren.
Ja, ich habe so gedacht, ich so, muss das sein? Und dann, ja, Annika, und du bist ja auch mein Chef vom Dienst und du machst das jetzt so. Und der ließ auch keine Widerworte zu. Ich so, okay, habe ich gemacht. Und ich weiß nicht, ich glaube, schon bei der ersten oder zweiten Produktion ging es dann zwischen den Aufnahmen privat zu. Und ich habe dann so schnell gemerkt, oh Gott, da sitzt wirklich ein, damals noch eigentlich Mädchen, die so viel, ich sage das Wort jetzt einfach im Podcast, die so viel Scheiße erlebt hat, die eigentlich so gebrochen ist. Und du hast da so ein paar Sätze gesagt, kriege ich heute noch Gänsehaut, die mich so tief berührt haben und ich gedacht habe, da sitzt ein komplett anderer Mensch als das Bild, was ich aus dem Fernsehen hatte. Und dieses einschneidende Erlebnis, und ich meine, heute sind wir seit 14 Jahren befreundet, deswegen kann man da draußen jetzt auch nicht sagen, naja, aber ich muss wirklich sagen, du bist eine meiner engsten Freundinnen, du hast meine große Geburtstagsparty in diesem Jahr geplant und ich habe so eine andere Seite von dir kennengelernt und habe so gedacht, wie kann der Mensch so oberflächlich sein, wenn er jemanden nur aus dem TV kennt? Und es ist mir bis heute ein Learning. Ich habe das nie wieder gemacht. Ich habe nie wieder ein Interview verweigert. Ich habe nie wieder eine Meinung über jemanden gebildet, nur aufgrund des Fernsehens.
Krass.
Weil ich gedacht habe, Fernsehen ist eins und die Realität ist eine andere. Und
selbst das ist ja auch eigentlich nicht maßgeblich. Weißt du, was ich meine? Selbst wenn du auf dem roten Teppich jemanden
ist auch
so erlebst, ist es ja eigentlich auch nicht maßgeblich, weil kein Mensch ist eindimensional.
Genau.
Ich will nicht wissen, wie oft ich vielleicht schon irgendwie kacke rübergekommen bin, weil ich einen meiner legendären, weltberühmten Migräneattacken hatte. Du kennst sie, ne? Wo ich wirklich dann einfach losrenne und zum Beispiel mich übergeben muss, ne? Und da versuche ich dann schnellstmöglich irgendwo hinzukommen, weil nichts mehr geht. Und ja, vielleicht bin ich da auch schon dem einen oder anderen irgendwie auf die Füße getreten. Und das ist aber auch nicht ausschlaggebend, ne? Man kann doch dann nicht sagen, ich habe die da und da gesehen. Ich habe die da gesehen. Und
da war die doof.
Da war die total blöd zu mir, wollte keine Fotos machen. Ja, aber vielleicht stand ich ja schon 3 Stunden da, obwohl ich Migräne habe und habe Fotos gemacht. Und du bist halt dann einfach als letztes angestiefelt gekommen, weil du dich nicht anstellen wolltest, so wie alle anderen. Und hast gedacht, nur ich fange die jetzt einfach nochmal ab, wenn sie eigentlich gerade aufs Klo rennen will. So, ne? Das weißt du ja immer nicht.
Ja.
Und deswegen, ich bin da total vorsichtig geworden. Ich finde, es gibt auch mittlerweile Leute, da habe ich mich selber erwischt, ne, dass ich die früher nicht leiden konnte.
Und heute ja.
Aus Gründen, die ich jetzt auch nicht mehr einordnen kann, wo ich aber heute, oder weil die vielleicht früher blöd waren. Das gibt's ja auch.
Ich wollte auch sagen, es gibt Leute, die ändern sich ja auch. Das habe ich auch. Das ist früher so. Aber was uns, glaube ich, trotzdem unterscheidet von allem, also auch wenn man das hat, wie ich jetzt in dem Falle mit dir damals, den Schritt, den ich aber nie gemacht hätte, auch wenn ich dich damals nicht toll fand. Ich hätte aber nie irgendwo kommentiert, die finde ich doof.
Wir können uns das, wir dürfen uns das auch gar nicht anmaßen. Das ist ganz einfach so. Wie gesagt, Tim ist mir gegenüber auch manchmal so ein bisschen ruppig oder sonst was, aber du weißt doch nicht, wie es 90% oder 98% der Zeit aussieht, ne? Wo er zu mir steht, wo er mir den Rücken stärkt, wenn ich irgendwo auf Tour bin, sagt, ist überhaupt kein Problem, ich bleib bei dem Kleinen, mach dein Ding und wenn du abends noch was essen gehen willst, irgendwie ist alles gut. Weißt du, das sehen ja immer die Leute nicht und wir sehen ja im Sommerhaus auch diese Pärchen in einer Extremsituation. Ich meine, die sind da auf engstem Raum zusammen, müssen da diese blöden Kackspiele spielen, kriegen immer irgendwelche schlechtes Essen, irgendwelche billigen Tetrapack-Weine.
Ja. Aber auch jetzt bei dir privat, ich meine, du warst mit Tim damals da, du bist mit Tim immer noch zusammen. Ihr habt ein Kind bekommen, ihr würdet gern mehr Nachwuchs bekommen, ihr seid verlobt miteinander. Also das ist schon, da bist du angekommen. Also ich kenne ja mehrere Geschichten von dir privat, aber da muss man sagen, das, was ich suche, das Glück, also bei dir ist es ja eingezogen.
So. Genau, aber das ist ja auch eine Sache dann auch von gegenseitigen Respekt, die Fehler des anderen akzeptieren und tolerieren. Das ist... Kein Mensch ist perfekt, ne? Und es ist nicht so, dass wir morgens aufstehen und uns Herzchen an die Scheibe malen und wünsche dir einen tollen Tag, mein Schatz. Nee, also...
Schade.
Das ist schon herzlich und liebevoll miteinander, weil wir zeigen das ja auch unserem Sohn. Ne? Unser Sohn soll eben das auch sehen. Das ist uns auch sehr wichtig. Ne? Also selbst wenn man mal irgendwie gerade eine Auseinandersetzung hat oder schlechte Stimmung oder man diskutiert gerade über was, dann sollte das eigentlich auf so einer Ebene passieren, dass das Kind nicht irgendwelche Traumata mit sich zieht.
Das vielleicht auch nicht mitbringt im Idealfall.
Ja, also das ist halt wahnsinnig wichtig und das zeugt einfach von gegenseitigem Respekt und eben auch sich einander so zu lieben und zu akzeptieren, wie man ist, mit allen Fehlern und nicht aus jeder Kleinigkeit, aus jedem Ding irgendwie den riesen Elefanten zu basteln, der eigentlich gar nicht, nur eine kleine Fliege ist, ne? Also, ich gucke ja gerade auch Temptation Island.
Ja, du bist ja reality-süchtig. Ich gucke ja nur zwei Formate.
Oh, da frage ich mich ja manchmal auch, sage ich, was ist das, was ihr da Beziehung nennt?
Ich kann das ja leider alles nicht gucken, weil ich noch auf der Suche bin und ich denke, wenn ich anfange mit Love Island, Temptation Island und das alles, verliere ich noch meinen letzten Hoffnung, Glauben, den richtigen Mann zu finden. Weil ich so denke, wenn ich mir die alle angucke, dann verliere ich, glaube ich, noch so die letzte, weil wirklich das Gefühl, jeder alles so jederzeit machen kann und das Wort, was früher mal wichtig war, Treue, glaube ich, heute abhanden kommt
und Loyalität. Treue ist ja dann noch, ist ja der nächste Schritt. Es geht ja eigentlich schon mit dem Respekt und mit den Toleranzen los. Das verstehst du? Wo die sich schon eigentlich ihre Frauen und ihre Männer eigentlich schon mal gar nicht respektieren und tolerieren für das, was sie sind und für das, was sie machen. Wo ich sage so, sag mal, bin ich gerade die Einzige? Aus welchem Grund seid ihr zusammen, wenn ihr auch übereinander nur lästert? Ich glaube, guck mal, wir kennen uns schon so lange. Habe ich jemals über Tim gelästert? Habe ich jemals was schlecht geredet über ihn? Nee. Außer wenn ich mich manchmal so ein bisschen lustig mache, wenn er da gerade mal irgendwie so
Aber kann ich
so
mich ehrlich gesagt...
Aber das machen wir beide, ne? Wo wir dann übereinander lachen mal. Aber das ist ja...
Auch über gemeinsame Freunde.
Auch das ist ja eine Beziehung.
Haben wir auch noch nie...
Nee, das gibt es nicht. Also wenn ich jemanden nicht für das toleriere, akzeptiere, respektiere, was er ist und was er macht, dann... brauche ich mit der Person nichts zu tun haben, dann brauche ich den nicht in meinem Freundeskreis, dann brauche ich den nicht in meinem Bekanntenkreis, dann brauche ich den auch nicht immer als Beziehungspartner. Das verstehe ich halt irgendwie immer so alles nicht. Das wird ja durch diese Formate vorgelebt.
Genau.
Und dann geht es ja auch weiter. Das ist ja der große Rattenschwanz der Reality, wo ich ja das Gefühl habe, dass viele der ganzen Reality-Stars wissen, dass sie nur funktionieren, wenn sie eben keine intakte
Beziehung haben?
Dauerhafte Beziehung haben. Ja. Weil es schließt ja viele Türen. Ich merke das ja bei mir, so was Anfragen angeht. Ne? Also ich werde für einige Formate grundsätzlich schon nicht genommen, weil ich eine funktionierende Partnerschaft habe. Ich bin eine treue Seele.
Okay, und dann kann man dich nicht...
Mich kannst du quasi schon mal... Also es wird nicht vorkommen, dass ich mit irgendjemandem rummache oder mich auf irgendeinen Flirt oder so einlasse. So. Es gibt ja Formate, die bauen nur darauf auf. Es gibt ja Künstler, die bauen nur... Künstler in Anführungszeichen. Die bauen ja nur auf ihre Techtelmechteleien auf, die sind bei Temptation Island berühmt geworden, weil sie ihrem Partner fremd gegangen sind.
Genau.
Gehen dann mit dem nächsten Partner ins Sommerhaus
der Stars. Und dann kommt vielleicht noch der Ex rein.
Dann kracht es im Sommerhaus der Stars, sie sind nicht mehr zusammen. Wir sehen uns wieder bei Prominent getrennt. Und dann treffen wir uns wieder bei Ex on the Beach. Oder dann treffen wir uns wieder bei...
Stimmt, das habe ich so noch nie gesehen.
Bei Kampf der Reality Stars. Aber bei Kampf der Reality Stars ist dann aber auch mein Ex-Freund, mit dem ich vor 2 Jahren mal was angebandelt habe, der ist auch in der Sendung mit drin. Und dann, also das heißt, du siehst ja, dass diese Sendungen und der Cast dieser Sendungen mittlerweile auch schon nur aufbaut auf Ex-Geschichten.
Tinder im Fernsehen.
Also das finde ich halt krass, dass das mittlerweile schon ein Marketing- und ein Erfolgskonzept ist, eigentlich hier so ständig die Bettchen zu wechseln, auch bei den Frauen. Wie gesagt, ich verurteile das in keinster Weise, aber wenn das zum Geschäftsmodell wird, finde ich das dann schon irgendwie...
Schwierig.
Ja, das hat dann für mich... Es hat leider so ein Geschmäckle.
Und leider wird es dadurch halt auch, wenn andere junge Leute das sehen, sagen die, ach, das ist das Beziehungsmodell von heute.
Richtig.
Das ist leider in der Quintessenz, wo es dann schwer zu vermitteln ist, so, naja, aber eigentlich ist Treue und Loyalität ja schon ganz schön und nicht jedem Rock, den man irgendwie cool findet.
Und da kommen wir genau daraus, was ich sagen wollte, dieses, wenn das zum Geschäftsmodell und zum Konzept wird, dann ist es natürlich auch zweitrangig. Es werden Kinder in die Welt gesetzt, nach wenigen Monaten zwischen Reality-Stars. Die Kinder werden selbstverständlich auch dann mit Gesicht überall gezeigt, wogegen ich, das sage ich auch ganz ehrlich, einen absoluten Hass hege. Also jeder, der sein Kind heutzutage noch irgendwo mit Gesicht zeigt, öffentlich im Internet oder im Fernsehen, der bekommt von mir wirklich keinen Respekt und keine Toleranz, weil er diese Toleranz und diesen Respekt seinem Kind gegenüber nicht hat, offensichtlich. Weil du musst dein Kind beschützen, das ist unsere Pflicht als Eltern. Und jeder, der sein Kind zeigt, hat diesen Respekt vor dem Kind nicht, sage ich ganz ehrlich. Weil man muss heutzutage einfach aufgeklärt sein.
Ja, und man hat ja auch viele Möglichkeiten. Also selbst wenn man sagt, ich mache mal ein Bild mit meinem Kind, man kann ja alles Mögliche aufs Gesicht bappen.
Genau.
Gilt auch für Menschen, die vielleicht bei Social Media nicht... zu sehen sein wollen.
Ja.
Ist ja auch manchmal so. Manche mögen es ja. Gibt ja noch sehr wenige Leute, die wollen nicht Social Media.
Verstehe ich auch
voll. Dafür macht man halt da irgendeinen Kopf rauf oder ein Herz oder was weiß ich.
Finde ich völlig in Ordnung. Ja. Und das meine ich eben. Dann werden Kinder in die Welt gesetzt zwischen irgendwelchen Reality-Stars, die sich 3 Monate kennen. Und die Kinder, ja, dann gehen die Beziehungen kaputt. Man hat schon wieder die nächste. Und die Kinder erleben dann den fliegenden Wechsel der Partner. Erleben dann vielleicht auch noch irgendwelche Rosenkriege zwischen den Eltern oder beziehungsweise können das dann, wenn sie alt genug sind,
nachlesen.
Alles schön nachlesen.
Ja.
Das finde ich einfach ganz schlimm und das darf kein Geschäftsmodell sein, definitiv nicht. Wir haben doch jetzt gesehen nach Promi Big Brother, wie schön das ist, Entertainer, die nicht mit, wie habe ich es mal immer genannt, mit solchen Geschichten präsent sind und einfach nur unterhalten durch ihre Art, dass du eigentlich Harald Glöckler und Desiree Nick, die konntest du mit einer Flasche Sekt oben alleine sitzen lassen in dieser Wohnung und du hättest eigentlich gar nicht einblenden müssen, was da unten los ist, weil einfach Desiree Nick und Harald Glöckler allein auf einem guten Niveau unterhalten haben.
Kleiner Hinweis.
Maite Kelly mit Bommelmütze, Roland Kaiser in Winterstiefeln und Andrea Berg im Weihnachtspulli. Nur bei Antenne Schlager. Die ganze Adventszeit Weihnachtsmusik nonstop.
Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose.
Alle Schlagerstars.
Ein Mensch weit und breit, nur wir sind zu zweit, wandern durch den weißen Winterwald.
Die größten Hits. Deutschlands einziges Weihnachtsradio über DAB+.
Antenne Schlager, so klingt Weihnachten am schönsten.
Es ist schwierig geworden. Ich hoffe ja, dass das irgendwann noch mal ein bisschen nachlässt.
Ich hoffe es
diese krasse Trashblase.
Ich finde,
es ist auch ein bisschen viel momentan. Und ich kann diese ganzen Bum-Bum-Sachen halt auch. Also, und ich denke halt auch mal so, alle, die das heute sehen, müssen ja auch so denken. Also so Themen wie Heirat, Verbindlichkeit, Loyalität und Treue ist ja, glaube ich, so. Also es ist es wird dir ja schon fast vorgelebt. Oh Gott, was, du bist treu, eine monogame Beziehung.
Ja.
Will ich nicht. ich fände es schön, wenn wir da wieder ein bisschen altmodischer werden würden, ja, mit all dem Abenteuer, aber da können wir uns ja alle disziplinieren.
Ich habe das auch noch nie gehört, so in der Vergangenheit kann ich mich nicht daran erinnern, dass wenn du irgendwo jemand, der dich jetzt vielleicht nicht kennt, wenn du sagst, ja, ich hab ein Kind, dass die erste Frage direkt ist, bist du mit dem Vater noch zusammen?
Ja, das war früher, eigentlich war das fast klar. Aber jetzt haben wir ja sehr viel auch über Reality, finde ich, was ich auch mal wichtig finde, gesprochen. Nun hast du ja aber auch ein Album rausgebracht.
Ja,
denn
komm,
eigentlich hauptberuflich bist du ja Musikerin, das soll man natürlich noch sagen. Und auch Songwriterin, neugeboren. Es hat lange gedauert, bis ein neues Album entstanden ist, aber 100% Annemarie Eifeld, weil bis auf einen Titel, glaube ich, sind ja alle selbst geschrieben.
Genau, also 90% selber geschrieben hier auf der wunderbaren CD. Auf dem wunderbaren Album. Und ich sage immer, das ist nicht 100% Annemarie Eifert, es ist Annemarie Eifert 2.0.
Okay.
Es ist einfach eine Entwicklung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, auch seitdem ich Mama bin. Du weißt es ja selber, was das auch privat.
Ja.
Also, du hast mich ja privat.
Du bist ordentlich geworden, also die Schiffskabine sah aus, tadellos. Früher war es wie nach dem Tsunami.
Ich bin ordentlich geworden, ich bin auch pünktlich geworden.
Ja, also meistens.
Ne, wo ich sage, wenn ich es selber in der Hand habe, dann ja.
Das stimmt. Ordentlicher und pünktlicher, das kann ich wirklich schon mal.
Und so ist es halt auch bei mir so musikalisch. Ne? Also so, wie ich mich privat als Mensch weiterentwickelt habe und finde ich besser geworden bin, so finde ich es auch einfach musikalisch. Ne? Ich habe meine Richtung gefunden, ich habe gefunden, was mir liegt, was ich gerne mache. Ich habe die Tonarten gefunden, in denen ich auch gerne singe. Und ich habe auch die Themen gefunden, über die ich singe. Ne? Also das ist ja auch nicht unwichtig. Ne? Irgendwann,
klar.
Man muss ja auch die Themen haben, die einen interessieren und die einen beschäftigen, mit denen man sich auch auseinandersetzen will. Ne? Also ich bin zum Beispiel nicht der Typ Andrea Berg, 1000-mal belogen. Ne?
Genau, ich meine, da gab es ja Gründe.
Genau, ich bin eben eher so der Typ, der, ich singe halt wirklich über, auch in schweren Zeiten weitermachen und
Liebe.
Über Liebe, Selbstfindung und Kraft, Motivation einfach. Ne? Also bei mir ist ganz viel so, Steh auf, Männchen. Songs.
Was ja auch passt. Ich find's ja auch gut, wenn Künstler Musik machen, die zu ihnen passt. Ne? Also ich habe auch manche Leute gehabt schon im Interview, die dann gesagt haben, was soll ich denn jetzt über Thema XY singen? Und ich meine, Andrea Berg, das sind ja biografische Songs. Also auch da kann man ja nicht sagen, oh, Andrea Berg hat Glück gehabt, dass du hast mich 1000-mal belogen. Ja, ist einer ihrer größten Hits, aber der ist halt auch zu 3000% biografisch.
Absolut.
Und auch die Gegenseite, die es betrifft, macht ja heute Witze darüber. Also auch eine Kerstin Ott, die halt sagt, nee, dann singt sie halt über Regenbogenfarben, aber sie weiß, von was sie singt. Also,
absolut. Und du bist so. Stell dir jetzt mal vor, es wäre andersrum. Stell dir vor, du würdest jetzt eine Kerstin Ott über Betrug und Untreue
halt
in einer Partnerschaft
singen
hören.
Ja.
Das macht keinen Sinn, genau wie Andrea Berg teilweise keinen Sinn macht, sage ich jetzt mal, über die wilden Partynächte zu singen. Was du auch sagst, schön, Andrea, dass man so eine Nacht erlebt hat, aber irgendwie kaufe ich es dir nicht wirklich ab.
Das ist halt diese entweder wirklich Liebeskummer-Songs oder ich werde lächeln, wenn du gehst. Also diese Trennungshymnen, weil sie es erlebt hat, aber eben auch die ganz großen Liebessongs.
Das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Weißt du, jeder, also ein Künstler ist ein Künstler und jeder hat seine Identität und ich muss nicht alles bedienen. Ne? Also wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, Annemarie, du müsstest aber auch mal so eine richtig krasse Après-Ski-Nummer machen, wo ich sage, kann ich gerne machen, ich bin keine Jukebox.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Wenn ich nicht fühle und in meinem Leben noch nie bei einer Après-Ski-Party war,
dann kannst du das auch nicht singen.
Ist es für mich schwierig, darüber einen Song zu machen.
Ja.
Wenn ich es irgendwann fühle, weil ich die Après-Ski-Party meines Lebens hatte, dann ist das was anderes. Aber wenn so Leute zu mir kommen oder sagen, oh, du müsstest mal so einen richtigen Malle-Hit machen, das läuft doch so gut, wo ich sage, nee, bin ich aber nicht.
Da musst du auch auf Malle auftreten, das musst du dann halt auch fühlen.
Das ist für mich dann halt wirklich auch schwieriger umzusetzen, ne? Wo ich sage, so, da bin ich halt einfach nicht Ansprechpartner Nummer eins.
Ja, und dieses, und du hast schon recht, so dieses, du hast mich 1000-mal belogen, ist halt auch nicht so wirklich deins. Also du besingst ja die Liebe in verschiedenen Facetten und die hat ja Gott sei Dank auch viele Facetten. Also man kann ja, keine Ahnung, über einen versuchten One-Night-Stand genauso singen wie über, keine Ahnung, vielleicht auch mal eine verbotene Affäre oder man lässt sich's erzählen. Es muss ja auch nicht alles biografisch sein.
Also ich sag ja, also es sind ja auch Songs zum Beispiel auf dem Album wie Ich tanze dich aus meiner Seele, wo ich aus erster Hand eben mitbekommen habe, wie eine Frau über Jahre betrogen wurde und das alles ans Licht kam und deswegen auch solche Zeilen entstanden sind. Ich sah ihren Wagen bei dir in der Straße, ich sah ihren Namen bei dir auf dem Handy. Das sind alles Dinge, die so passiert sind, die genau so waren. Daraus dann einen Song zu machen, ist dann natürlich auch so eine Geschichte für sich, ne? Ja. Also man wurde inspiriert und dachte sich, boah, ist das schäbig, ey. Oh, das ist,
und man hört sich das dann an und denkt man so.
Das bewegt einen ja auch, weißt du, das bewegt klar. Mich ja auch. Du weißt das ja, wie ich mich immer so auch in andere so reinversetzen kann. Mich bewegt das ja auch extrem, ne? Also so, ich sag immer gutes Beispiel Falco, ne? Der sich damals mit Jenny seinen größten Hit da erarbeitet ja. hat. Natürlich hat er noch nie eine Frau irgendwo mitgenommen und vergewaltigt, aber es ist einfach, es war einfach ein Thema, was ihn zu dieser Zeit bewegt hat, und kriege ich gleich Gänsehaut, und was, wo er eben einfach gesagt hat, dass daraus mache ich den Song jetzt.
Und es ja auf den Index kam, Genie, also großer ja. Hit ja bis heute. Ich weiß noch, als Kind habe ich es gar nicht verstanden. Ja. Ich habe es Jahre später erst verstanden, um was es da überhaupt geht. Aber ich meine, mutig, dass solche Themen, damals landete ja alles noch auf dem Index.
Kennst du den Song Runaway Train? Einer
ja.
meiner Lieblingssongs.
Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch erst jahrelang.
Für mich eins der geilsten ja. Lieder, und ich immer gute Laune, wenn ich das gehört habe als ja. Kind. Und dann so, okay, Kindesentführung, krank, ja. Kinder verkaufen.
Wahnsinn, ne?
Ich war, das meine ich ja, das sind ja alles Themen, die die Künstler sicherlich nicht selbst aus erster Hand erlebt haben, nein. aber die einfach bewegt haben. Und wenn mich irgendein Thema bewegt, was ich von außen mitbekomme, wie ich weiß mal, ich habe mal einen Song geschrieben über den Tod von Michael Jackson, weil mich das so gepackt hat. Der Song hieß Fame is not the same, also Ruhm ist nicht der gleiche. So, und die Zeilen waren dann teilweise, es war damals noch ein englischer Song, die Zeilen waren dann teilweise, wenn eine Puppe dein einziger Freund ist, weil ich dieses Bild im Kopf hatte, wie Michael Jacksons Zimmer, und da saß diese Puppe.
Ja, ja, ja.
Und
sowieso, die Vita ist ja sowieso eine einzigartige.
Ja, und deswegen, da habe ich auch einen Song draus gemacht, weil mich das so damals so bewegt hat, ne? Also.
Es muss ja auch nicht immer biografisch sein. Ich glaube, es ist ein Thema, was einen bewegen muss, was man richtig. In Worte finden muss, also bei euch gerade als Songwriter müsst ihr ja dann auch Worte für gewisse Themen finden, aber wie du schon sagst, du bist ja auch ein Mensch, der bei manchen Themen ja auch mit dran ist, und ich glaube, es gibt auch Themen, wo ja. man einfach sagt, was? Da ist das jetzt passiert, da mache ich, also gerade so Affären oder so, das muss ja. man ja selber nicht erleben, aber wenn man jetzt eine Freundin hat, die dann erzählt, du, stell dir mal vor,
genau.
ich bin fremdgegangen oder ich bin die Affäre gerade von XY und man erzählt dann eine Story, ist man ja als Freundin auch hautnah dran und denkt natürlich. Ja selber so, was, wirklich, nein.
Wie gesagt, ich saß ja auch so. Da und war so.
Ja, und wenn dann so eine Fremdgeh-Geschichte nach 100 Jahren rauskommt, ich meine, warum nicht darüber Songs machen, und haben ja auch viele schon erlebt, also Fremdgehen ist ja wieder aktuell irgendwie ein großes Thema.
Ich gefühlt. Erinnere mich ja daran an dieses, das war für mich wahnsinnig bewegendes Songwriting für Daniel Aminati. Es ging eben um die Geschichte seiner Frau. Und
die krebskrank ist,
kann man mal sagen, für all die, genau, nicht mitbekommen haben. Er hat uns das alles erzählt und wollte dafür eben dafür Songs gesucht, auch zu dem Thema. Und da haben wir auch einen Song geschrieben, auch mit Tanja. Und da saßen wir wirklich am Ende da, bei der letzten Zeile. Ich bleib, auch wenn du nicht mehr da bist. Und da war ich so, oh Gott, es ist uns alles gelaufen. Wir haben dieses Demo angehört. Er hat das ja dann auch selber eingesungen. Und dann saßen wir wirklich so da und so, oh Gott. Also das ist schon krass, wie gesagt. Also es braucht für Songwriting, finde ich, ein extremes Empathieempfinden. Mhm. Du musst in dem Moment, wo du für einen Künstler schreibst, der Künstler sein. Deswegen genau. könnte ich auch schlecht für einen Künstler Songs schreiben, der mir jetzt total zuwider ist. Weil ich sage, der ist mir voll unsympathisch oder der war mir gegenüber mal eklig oder so. Ne? Da hätte ich totale Schwierigkeiten, irgendwie einen Song zu schreiben. Aber so gerade Leute, die du dann menschlich dann auch kennenlernst, und so war es ja bei Daniel, weißt du, wir saßen dann zusammen, haben ganz lange geredet. Da war das dann so richtig hart, wirklich dann. Das war wirklich dann so unser Schicksal eigentlich so gefühlt, was wir da, wir waren voll in der Seele drin. Krass. Bei diesem Songwriting. Und das finde ich dann halt auch so krass. Oder wie damals bei Irene, ne, wo sie...
Das Abschiedsalbum, das große.
Ihren Abschied und wir diese Story of My Life gemacht haben mit dem das schöne rote Kleid, ne, fast noch wie am ersten Tag.
Ja, das war gesagt, großes Kino.
Wo sie dann auch gesagt hat, oh, das, ich habe auch wirklich immer dieses Kleid getragen, weil ich hatte damals halt ein rotes Kleid immer bei der Hitparade an. Und da hatten wir alle so Gänsehaut und Tränen in den Augen. Das ist dann halt wirklich geil, ne? Wenn du dich dann so reinfühlst in die Leute.
Und wenn du die Dankbarkeit siehst von Künstlern, weil gerade so Leute, die nicht selber für sich Songs ja. schreiben, gibt es ja doch einige, und die dann halt Songs auf den Leib geschrieben bekommen in so Songwriting-Camps. Ich meine, die machen sich auch nackig, ja? Die sagen vorher, dahin soll die Reise voll. Gehen, ich will die Themen singen, das habe ich gerade, ich bin gerade in einer Trennung oder das habe ich gerade erlebt. Oder die machen sich ja schon sehr nackig, und dann kommt ihr halt, und wenn ihr dann noch mit einem Song so zu 3000% bam in die Kerbe trefft,
ja.
dann macht das ja auch mit jemandem.
Ja, das ist ja total krass. Das ist ja auch dieses Wording, ne? Das ist ja das A und O, dann einen Text zu schreiben. Und ich mache ja oft die Texte, weil ich, ja gut, ich mache ja beides. Ich kann ja komponieren und texten, aber manchmal übernehme ich auch die Texte komplett dann, weil ich vielleicht in einem Team bin, wo die anderen Songwriter sagen, ich bin nicht so gut im Texten. Oder ich habe halt eine Tanja, die sich irgendwo im Raum einschließt und nach einer Stunde mit einem fertigen Text rauskommt. Ja, und ich sage, Tanja,
ist auch krass.
Jetzt würde ich auch gerne noch meinen Teil dazu beitragen. Und das ist dann halt so schön, ne, dass wir dann so immer auch so zusammenarbeiten. Ich dann eben, wie gesagt, dann auch manchmal solche Wörter finde. Also es ist manchmal so die Einfachheit der Wörter, die aber einfach in der richtigen Sekunde mit der richtigen Melodie dann einfach viel zu tief gehen. Ich finde, bei mir zum Beispiel ist es bei dem Album Neugeboren, ist es der Song Neugeboren,
ja,
wo in dem Song ja das Wording ist, viel zu lange wusste ich nicht wohin, ich war nur das, was die anderen wollten, dass ich bin. So, wo ich sage, uff.
Das ist schon, und es passt.
Ja.
Zu 100%.
Ja.
Mit Neugeboren. Neugeboren ist sowieso, wenn man die Nummer hört und dich kennt dazu, weiß man auch, okay, das bist du. Das ist biografisch. Also wenn man deine Vita ein bisschen kennt von außen, ich glaube, wenn man dich privat kennt, dann kann man noch mehr diesen Song fühlen.
Ja.
Mein Song ist ja Hallo, den fühle ich
Hallo
sehr.
Hallo ist ja, genau. Hallo also, ist ja auch das Gleiche. Ne?
Genau, das ist ja
auch
sehr so, ähnlich.
Da ist ja auch so ein Wording drin zwischendurch, was einfach sehr deep geht, ne? Wo ich auch jedes Mal schlucken muss, wenn das kommt, wo ich sage so...
Krass.
Ah, ich konnte das ja ganz lange auch gar nicht, hätte ich mir gar nicht vorstellen können, das live zu singen. Ich bin jedes Mal geheult.
Ja, und du hast es ja vor allem vor ein paar Jahren, da war das Album ja noch nicht drauf, ich glaube, es war vergangenes Jahr oder so, wo du es ja unplugged auch noch gesungen hast, nur mit der Gitarre begleitet. Mhm. Da war es ja Premiere und ich dachte, was haut's denn jetzt raus? Und ich kannte das Lied auch noch nicht. Und dann stand ich da heulend vor der Branche und dachte, oh nein,
das ist ja nicht bis alleine.
Heute so. Das Lied war ja, das geht so tief, gerade wenn man, also ja. Ich kann euch nicht empfehlen, wenn ihr gerade einen Moment habt, wo ihr ein bisschen struggelt, also dann fließen Tränen, dann hört's euch an. Hat das was Meditatives, aber nur an schwachen Tagen, wenn man die Balladenversion hört, an Tagen, wo man eh schon nicht so in seiner Mitte ist der Song echt krass. Also der hat damals mit mir so viel gemacht, weil das kam zu einem Punkt, wo ich halt auch sehr total am, und ich kann den an schlechten Tagen, ist manchmal immer noch schwer, wo ich so denke, oh Gott, ja, ich fühle mich auch so. Und dann laufen sofort diese Tränen. Also gerade so diese Zeile, ist da jemand, der mich wirklich liebt? Und wenn du in so einem Punkt bist, kriegst du gleich wieder Tränen in den Augen, wo du so denkst, krass, ich frage mich das wirklich. Und dann hörst du diese Balladenversion. Also bei mir ist es immer die Balladenversion, weil ich darauf mehr reagiere.
Logisch.
Und dann denke ich so, oh Gott, ja, ich frage mich das auch gerade, ob da jemand ist, der mich wirklich liebt. Und hörst du das an schlechten Tagen? Ich habe schon Rotz und Wasser bei dieser Nummer geheult. Ja. Also das muss man wirklich hören, wenn man ein bisschen gut gelaunt ist. Dann ist es so.
Deswegen haben wir natürlich noch die Schlagerversion drauf gemacht, die so ein bisschen dann wieder so... So, kann man sich dann wieder so ein bisschen freuen.
Ich tanze es ein bisschen weg.
So.
Es ist wirklich, also diese Balladenversion von dieser Nummer, die geht richtig, richtig tief. Aber es kann ja auch, man soll ja, wenn die Tränen da sind, man soll ja Gefühle nicht wegdrücken.
Ja,
also dann kann man sie mit
schön.
Dem Lied rauslassen.
Ach, ich mache das auch manchmal gerne. Ich hatte das an Elian seinen Geburtstag so extrem, da war ich plötzlich total nah am Wasser gebaut. Du weißt noch, da bin ich von deinem Geburtstag nach Hause gefahren,
genau.
Das war dieses Jahr. Da dachte ich, ach, der Kleine wird schon 3 und da... Habe ich mir auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welche Songs es im Besonderen waren. Ich glaube, das waren tatsächlich seine Lieblingslieder, die er immer gehört hat zum Einschlafen als Baby.
Als Baby.
Die französischen, ne, was ich immer so gerne höre. Und dann habe ich das dann so gehört und dann lief es mir auch so die ganze Zeit runter. Ne? Also ich lasse das jetzt raus. Ne? Nicht, dass ich morgen am Geburtstag dastehe mit einem Kuchen
und so.
Happy Birthday, Schatz. Alles gut, Mama weint nicht. Ja, also ich habe das dann lieber vorher alles rausgelassen, bevor ich dann diese komische verheulte Mutter bin, die alle ganz komisch finden. So, okay.
Aber es ist ja gut, dass wir diese Emotionen noch haben.
Ja, ich hab die auf jeden Fall. Ich finde es auch schön, die noch zu haben. Ich stelle dir vor, ich wäre so total abgebrüht und würde gar nichts mehr merken.
Emotionen machen uns Menschen aus.
Ich finde es auch schön, dass ich bei meinen Auftritten immer noch manchmal bei bestimmten Songs, wenn die anfangen oder wenn ich bestimmte Zeilen singe, dass ich da immer noch so auch selber Gänsehaut bekomme oder wie bei Hallo oder Neugeboren, dass es mir einfach so kurz hochsteigt oder in Anmoderation, wenn ich was erzähle. Bei Flieg mit mir, da ist es auch immer ganz krass. Da erzähle ich ja dann immer von meiner Schwangerschaft und das ist dann auch immer an manchen Tagen beginne ich den Song dann auch mit Tränen und manchmal nicht. Also, und das finde ich aber immer noch schön, dass du siehst, dass ich selber merke, dass bei meinen Auftritten, wenn ich singe, wenn ich auf der Bühne stehe und arbeite, dass immer noch was passiert emotional und ich nicht da stehe wie eine Maschine und einfach alles perfekt singe und meine vorgeschriebenen Moderationen runterrattere und ja, in jeder Stadt dann quasi das immer anpasse. Und ich sage, nee, also bei mir kommt das schon auch immer von Herzen. So, also was ich mache, mache ich auch immer wirklich so, wie ich es gerade in dem Moment fühle. Und bei mir ist es auch manchmal so, wenn ich Tage habe, wo ich sage, so, heute fühle ich das gar nicht, das und das Lied, dann lasse ich es raus.
Okay.
Und singe dann lieber ein anderes. Sage, ich habe Bock, das Lied mal wieder zu singen, weil ich muss ja bei meinen Auftritten auch Freude haben und diese Spielfreude nenne ich das immer. Also ja. Im Musical oder beim Schauspiel sagt man immer Spielfreude.
Spielfreude ist eigentlich ein schönes Wort.
Ja, und das muss ich ja auch haben, weißt du. Ich muss ja, die Leute merken das ja, ob ich Spaß habe auf der Bühne oder ob ich gerade hier einfach nur mein Ding runterrattere.
Genau. Ja, das ist auch wichtig. Und solange man, ich sage ja immer, authentisch sein ist ja das Wichtigste.
Ja.
Und manche Dinge fühlt man und manche fühlt man nicht. Und wenn man Sachen nicht fühlt, dann sollte man sie
Jeder Tag lassen. Ist anders. Jeder Tag ist immer anders.
Und ihr habt ja, du hast ja ein Portfolio. Also
zum
ich
Glück.
Kann nur sagen, neugeboren, tolles Album, ich habe es ja schon komplett gehört. Ich finde alle Songs toll. Mein Favorit ist Hallo, das bleibt auch so unneugeboren. Das sind meine beiden Favoriten. Sehr Wobei gut. Ich habe auch noch mehr, die ganzen Abtempo-Nummern eigentlich auch. Aber Hallo ist einfach, da hatte ich die größte Emotion.
Da hast du einfach auch die Geschichte dazu. Ne? Du hast genau vor Augen, wann du das erste Mal gehört hast und so. Und das macht dann auch immer was
und
aus.
Und dieses Struggle, und wofür ich dachte, jetzt singt die das hier. Und ich bin gerade überhaupt nicht, also ich bin gerade wirklich auch noch so. Und dann kommt diese Zeile, ist da jemand, der mich wirklich liebt? Und ich denke so, also krass, ganz großes Kino.
Ja, und ich wollte dich auch noch ganz förmlich einladen. Große Überraschung, Trommelwirbel.
Zur Hochzeit.
Nein, nicht ganz.
Da streue ich natürlich Blumen.
Aber es geht um den Valentinstag 2026. Ich dachte, wenn wir schon meinen Geburtstag immer nicht zusammen feiern, dann feiern wir zumindest den Valentinstag zusammen am 14.
Aber da will Tim da nicht, also ob ich bis da einen Partner habe, weiß ich nicht.
Na, da kommt er mit, ansonsten kommt er mit.
Okay.
Da findet nämlich in meiner Heimatstadt Dessau-Roßlau im Mitteldeutschen Theater bei großen Dieter Hallervorden mein Neugeborenen-Konzert statt mit Band. Also
am Valentinstag.
Am Valentinstag in Dessau-Roßlau. Neugeboren, das große Konzert mit Live-Musikern auf der Bühne. Ich habe auch einen ganz besonderen Star-Überraschungsgast.
Mhm.
Wenn du lieb
Meinen
bist.
Meinen zukünftigen Traummann.
Oh Gott, ich glaube nicht. Wenn so, ich dir schade. Sage, wer es ist, wirst du...
Ich dachte, es kommt. Wobei, Traummann, weißt du, dann ich so
wenn du, lieb, wenn du zu mir lieb bist und mich vielleicht noch auf ein kleines Mittagessen einlädst, dann verrate ich dir, wer es ist.
Okay.
Dann wirst du umso mehr lachen, wenn ich dir sage, wer es ist, wenn du sagst, gerade mein zukünftiger Traummann.
Aber du kannst ja im Schlager eigentlich, ich überlege gerade, wenn wir im Schlagerbereich jetzt wären und mit Traummann, das wird auch schwierig. Mir fällt also doch eine Person gibt es, die ich im Schlager attraktiv finde. Das erwähnen wir aber jetzt
Andreas
nicht in
Gavalier?
Dieser Folge. Nein, gar nicht. nein, überhaupt nicht. Das erwähnen wir jetzt nicht. Du weißt es auch. Wenn du tief in dich gehst, weißt du, wer es ist. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Das enthüllen wir in der nächsten Podcast-Folge, welchen männlichen Schlagerstar ich attraktiv finde. Bleibt unbedingt dran. Kommt zum Valentinstag. Da habe ich ja ein Valentinstag-Date für 2026.
Und wenn du einen Partner hast...
Genau, Bewerbungen laufen jetzt. Wir haben gute 3 Monate Zeit, kann noch klappen.
Genau, dann kann der gerne mitkommen.
Bewerbungen jetzt hier unter diesem Podcast. Ich freue mich und sage viel Erfolg mit Neugeborenen.
Mit Foto und Video. Wir wollen euch auch sprechen hören.
Genau, und die Abnahme macht diese Frau. Die kennt nämlich mein Beuteschema.
Wir wollen auch schöne Stimmen hören.
Genau, und die Frau kennt mein Beuteschema. Sie wollte mich ja schon mal mit einem Mann verkuppeln, der genau eigentlich mein Beuteschema wäre. Es war nur leider einseitig. Deswegen sagen wir an dieser Stelle tschüss. Kauft euch alle das Album und
streamt es einfach. Also ihr könnt es auch, jeder Klick zählt. Und wie gesagt, wer Sehnsucht hat, kommt am 14.02. zu meinem Konzert.
Dann sehen wir uns alle und machen
Fotos. Wer es nicht aushält, der kommt auf unsere Social-Media-Seite. Aber keinen Hate da lassen. Hate ist blöd.
Nein, nur Liebe.
Nur Liebe.
In diesem Sinne, tschüss.
Ach, das war doch ein herrlicher Mädels-Talk, ne? Ich hoffe, wir sind euch nicht zu viel ins Schnattern geraten, aber ich glaube, da waren sehr viele spannende Erkenntnisse drin und vor allem auch mal so ein Blick hinter die Kulissen, wie es so ein bisschen auch im Reality-TV abläuft. Das fand ja ich wahnsinnig spannend. Und kommende Woche, da geht's natürlich weiter und da machen wir mal einen extra Ausflug, denn da kommt nicht ein klassisches Sängerduo, sondern zwei Schauspieler von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, die aber den Schlager in ihrer Rolle gelebt haben. Und zwar, die Rede ist von Gisa Zach und Lars Pape, uns bekannt als Michi und Ivi. Und was die beiden zu erzählen haben zu ihrem Ausflug in Sachen Schlager, das hört ihr in genau einer Woche. Ich freue mich auf euch.
Das war der Antenne-Schlager Star-Talk mit Annika Reichel. Alle Folgen zum Nachhören jederzeit auf antenneschlager.de und überall, wo es Podcasts gibt.